Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, die Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu beginnt nicht mit seiner Gefangennahme, nicht mit einem Gewaltakt und auch nicht mit dem Abendmahl. Sie beginnt mit einer erstaunlichen Begegnung zwischen Jesus, den Jüngern und einer Frau. Wir lesen es im Markus-Evangelium, Kapitel 14, Vers 3 bis 9. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons, des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit kostbarem Öl aus echter Narde. Und sie zerbrach das Alabastergefäß und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch da sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Liebe Gemeinde, die Luft ist erfüllt vom süßen Duft eines super teuren, kostbaren Öls. Ein Parfüm, das umgerechnet mindestens 20.000 Euro kostet, den Jahresgehalt eines einfachen Arbeiters. Aufbewahrt deshalb in einer wertvollen Glasflasche. Also, auch wenn ich meine Frau sehr liebe, so ein teures Parfüm würde ich nicht über ihren Kopf ausschütten, nicht einmal kaufen. Das Öl aus der Wurzel der indischen Narde, ein Öl für Hochzeiten der Reichen, wirklich der Superreichen, ein Öl für außergewöhnliche, bedeutende Anlässe. Nardenöl, im alten Orient Statussymbol und Sparbuch zugleich. Lassen Sie uns mitnehmen von dem Duft, den eine Frau in Bethanien in das Haus von Simon gebracht hat. Ein Duft und seine Botschaft. Öl für 20.000 Euro. Verschwendung pur. So viel Geld einfach über den Kopf zu schütten. Stellt euch vor, ihr habt 20.000 Euro jetzt auf der Hand. Was würden wir mit so viel Geld machen? Ein Zweit- oder Drittwagen anschaffen, das Haus renovieren, eine Weltreise oder ein schlichtes Shoppingwochenende in New York. Aber halt, wir sind ja Christen. Wir spenden natürlich den größten Teil. Ein fürstliches Abendessen genügt. Alles besser, als so viel Geld einfach über den Kopf zu schütten. Skandalös, diese unbekannte Frau. Ohne Sitten und ihre Rolle damals als Frau zu beachten, ohne nachzudenken und nachzufragen, dringt sie in eine Männergesellschaft ein, in verbotenes Terrain. Sie pfeift auf gesellschaftliches Ansehen. Was die anderen darüber denken, ist ihr doch egal. Was das Ganze für einen Sinn hat, darüber macht sie sich keine Gedanken. Sie will auch nicht berühmt werden, nicht ein It-Girl werden heutzutage, wie man sagt. Nicht Gesprächsstoff auf den Straßen. Sie geht auf Jesus zu, als sei nur er und sie im Raum. Sie fragt nicht den Hausherrn Simon: Gestattest du bitte eine kleine Störung in eurem Beisammensein? Nein. Sie geht direkt auf Jesus zu, in ihrer Hand das wertvolle Fläschchen. Und dann bricht sie den schmalen Hals der Flasche ab und gießt das ganze duftende Öl Jesus über den Kopf, ohne ein Wort dabei zu sagen. Das duftende Öl fließt Jesus auf die Haare, über die Stirn und über das Gesicht herab. Die Jünger sind völlig überrumpelt. Doch dann riechen sie den Duft, vielleicht das erste Mal in ihrem Leben. Und das gibt dicke Luft. Verschwendung pur. Wie hätten wir anstelle der Jünger reagiert? Also ich hätte auch gebrodelt. Dafür habe ich zu viel schwäbisches Blut in den Adern. Und Jesus lässt sich alles gefallen, wehrt sich nicht mal dagegen. Ja, er nimmt sie sogar in Schutz. Ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Ja, was könnten wir alles Gutes tun? Und wie viel davon machen wir wirklich? Wir kritisieren angebliche und tatsächliche Verschwendung. Die Diäten der Abgeordneten, zu üppig. Die Rüstungsausgaben, überflüssig. Stuttgart 21, unnötig. Die Kirche, ach, die gibt so viel Geld für Repräsentationsaufgaben aus. Muss denn das Gemeindehaus modernisiert werden? Braucht man denn einen Beamer mit allem technischen Schnickschnack? Was könnte man mit dem Geld nicht alles Sinnvolles machen? Aber offen gestanden, Armen zu helfen fällt uns manchmal erst dann ein, wenn wir uns über Verschwendung anderer ärgern. Begegnen wir aber tatsächlich Menschen vor der eigenen Tür, fallen uns oft genug Entschuldigungen ein. Keine Zeit, keine Kraft, hab schon genug gespendet. Und bei unseren Einkäufen denken wir wenig oder gar nicht daran, was Luxus ist und wie er produziert wurde. Klar, kostspielige und umstrittene Projekte sind natürlich keine gute Tat. Auch nicht im Bereich der Kirche, wie der kostspielige Bau eines Bischofssitzes in Limburg. Nicht all unsere Ausgaben sind sinnvoll und richtig. Und der Haushalt, auch der Kirche, soll vernünftig geplant sein, klar. Aber ebenso klar ist, nicht nur Kosten-Nutzen-Denken kann und darf unser Leben bestimmen. Es folgt nicht nur rationalen, zweckmäßigen Gesetzen. Denn das, was die Frau tat, war weder vernünftig, noch änderte es den Lauf der kommenden Ereignisse. Jesus lobt und würdigt sie, stellt sie uns sogar als Vorbild hin. Er sieht ihre Liebe, ihre Dankbarkeit, ihre völlige Hingabe. Eine Liebe, die nicht wartet, bis ihr grünes Licht gegeben wird, die sich nicht anpasst, die aus dem Rahmen fällt, wenn es sein muss. Liebe, die handelt, weil es jetzt ganz konkret dran ist. Liebe, verschwenderisch, selbstlos, manchmal verrückt. Liebe, die etwas wagt. Liebe, die ganz praktisch tut, was sie tun kann. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ihre brennende Liebe zu Jesus lässt diese Frau nicht mehr los. Sie will ihre Liebe nicht für sich behalten, sondern unbedingt ausdrücken. Und da scheut sie keine Kosten. Da rechnet sie nicht nach. Da fragt sie nicht, ob es sich lohnt oder was es bringt. Unwichtig, was die anderen denken. Missverstanden werden kann man immer. Sie will Jesus ehren, ihm zeigen, was sie für ihn empfindet. Nichts ist ihr zu teuer, zu wertvoll oder zu viel Luxus. Jesus ist ihre ganze Liebe wert. Ganz anders die Jünger, ganz anders der Hohe Rat, der soeben eine Generalversammlung einberufen hat. Einziger Tagesordnungspunkt: Jesus muss weg. Ganz anders als Judas, der anschließend für 30 Silbergroschen, einem Zehntel des Werts des Öls, Jesus verraten wird. Die planen alle, von ihrem Blickwinkel aus betrachtet, völlig vernünftig, völlig zielorientiert, aber lieblos. Und Jesus? Ihm tut es unheimlich gut, was diese Frau macht. Er weiß, was sich da gegen ihn verschwört, was auf ihn zukommt. Jesus verschwendet sich wie die Frau aus Liebe für uns. Er gibt alles, nicht nur ein Jahresgehalt. Er rechnet nicht nach, ob wir es verdient haben. Er verschenkt sich an dich und mich. Wie das kostbare Nardenöl etwas ganz Besonderes ist, so ist der Tod Jesus etwas ganz Einmaliges. Wie das Öl überströmend an Jesus herabtropft, wie es reinigt, heilt und Leben im Überfluss vermittelt, so sind wir geheiligt, gereinigt und erhalten Leben, Leben im Überfluss durch sein Blut. Jetzt schon. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein, jubelt David im Psalm 23. Gott will dir überfließendes Leben schenken. Stopp, wirst du vielleicht jetzt denken. Meine Lebenswirklichkeit sieht anders aus. Überfließendes Leben? Schmerzen plagen mich. Liebe Menschen fehlen mir. Die Scherben meiner Träume, mein Scheitern belasten mich. Und manche verlieren ihre Heimat. Ihnen fehlt das Nötigste zum Leben. Überfließendes Leben? Jesus wird nicht beim triumphierenden Einzug in Jerusalem gesalbt, sondern als seine Feinde seinen Tod beschlossen haben. Sein Freund bereit ist, ihn zu verraten. Jesus geht den Weg ans Kreuz. Er nimmt das scheinbar sinnlose der Handeln der Frau als Totensalbung an. Die Salbung, dieses überfließende Leben, diese Zusage geschieht nicht im Gefühl des Hoches, sondern der Tiefe. Jesus wird nicht wie üblich vor seinem Begräbnis gesalbt werden. Doch einige Tage später gehen andere Frauen los. Mit Öl und Salbe sind sie unterwegs. Diesen letzten Dienst der Totensalbung wollen sie Jesus erweisen. Aber dies ist nicht möglich. Gott macht es überflüssig. Das Grab ist leer. Jesus lebt. Er ist das Leben. Sie werden die ersten Zeuginnen der Auferstehung sein. Wie leer der Kelch deines Lebens auch sein mag. Jesus hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden. Er will das Öl seiner Liebe verschwenderisch über dich ausgießen und dir zusagen. Du bist Dufte. Du bist schön, gereinigt durch mein Blut. Wie Öl reinigt und pflegt. Dein Versagen, die Brüche in deinem Leben heile ich, wie Öl heilt. Und das Nardenöl, das heute in der Aromatherapie die Seele fröhlich und ausgeglichen machen soll, die soll auch dein Leben, so will ich auch dein Leben, froh und hell machen. Denn es hat dank meiner Auferstehung Zukunft. Liebe Gemeinde, lassen wir es uns mutig gefallen, das heilende, wertvolle, duftende Öl, das da an uns herabfließt. Leben, eng mit Jesus verbunden und damit tiefer und weiter, als es augenscheinlich erscheint. Nicht die vernünftig handeln, die handeln wollten, hohe Priester und Jünger lagen recht. Die lagen krass daneben. Die unbekannte Frau erkannte, was Priorität in ihrem Leben hat. Jesus, sein uneingeschränktes Ja zu mir. Welche sind meine Maßstäbe? Was steht ganz oben auf meiner Prioritätenliste? Was kommt zuerst, was später? Wie sieht mein Stundenplan aus? Nein, nicht den von der Schule. Der ist in der Regel schon lang vorbei. Den Stundenplan, wie viel und welche Stunden ich wofür einsetze. Als junger Mann hatte ich einen randvollen Terminkalender. Wie schnell änderte sich der, als ich meine jetzige Frau verliebt habe? Unser Stundenplan wird bestimmt von dem, was wir lieben oder hassen. Und als ich diese Predigt ausarbeitete, erschrak ich. In meinem Stundenplan kommen meine Frau, meine Kinder und meine Freunde nicht auf die vorderen Plätze. Und Zeit mit Gott, ohne Gottesdienst vorbereiten, kommt eher noch danach. Wie steht es um unsere Prioritätenliste, um unseren Stundenplan? Wie steht es mit unserer Liebe? Wo rechnen wir im Grunde eiskalt, was sie uns bringt? Wo halten wir uns ängstlich zurück, denn sie kostet oft mehr als ein Jahresgehalt? Oft mehr als unser guter Ruf. Wo verschieben wir lieber auf später, was jetzt dran wäre? Wo weichen wir aus? Wer ist Jesus für mich? Die Salbung der Frau bedeutet noch etwas Größeres. Diese Frau salbt Jesus zum König. Wie Samuel David gesalbt hat, wie die Könige Israels gesalbt worden sind. Jesus fragte Wochen zuvor seine Jünger, wer sagt ihr, dass ich sei? Und Petrus antwortete, du bist der Messias, der Christus, der Gesalbte. Und hier, vor seinem Leiden und Sterben, ja eigentlich fast schon mittendrin, wird Jesus zum König gesalbt, zum König der Welt für alle Zeit. Im Angesicht des Todes ist er der von Gott Erwählte. Der Todgeweihte ist der Retter der Welt. Hier in seiner Ohnmacht zeigt sich Gott der Welt. Der Messias, der Gesalbte, ist nicht der Kriegsheld mit Ross und Wagen. Der Messias ist der, der sich von einer Namenslosen salben lässt, von einer Frau. Damals hat die gar nichts gegolten. Der mächtigste König, der ganz in die Niedrigkeit hinabsteigt. Er ist der, der leidet an den Gewalttätigen. Er ist der, der sein Leben gibt für die Welt, für dich und mich. Gott zeigt sich als König und Messias in diesem Jesus von Nazareth, in diesem Todgeweihten, am Kreuz hängenden, Ausgelieferten. Wer ist für mich Jesus? Freut euch. Dankbar dürfen wir wie die Frau das Gefäß zerbrechen, das Gefäß vollgefüllt mit seiner Liebe, mit Freude, mit all dem Geschenkten, Guten in unserem Leben. Sehen wir den, der jetzt gerade dieses Öl braucht, weil er verzweifelt, einsam, arm oder zweifelnd ist. Vergießen wir es auf ihm oder ihr. Verschenken wir Zeit, Geld und Geduld, wenn es notwendig ist, im Alltag und in der Gemeinschaft des Gottesdienstes. Setzen wir die Prioritäten richtig und sagen wir auch mal Nein, wo es sein muss. Erkennen wir, was jetzt Wichtiges dran ist. Verlieben wir uns neu und handeln wir frisch Verliebte, begeistert für Jesus, mit einem Stundenplan, in dem er und seine Sache oberste Priorität einnimmt. Riechen wir den süßen Duft seiner Gegenwart, auch im hektischen, mühseligen, aufreibenden Alltag. Und handeln wir daraus ganz praktisch, damit alle ihn riechen können, den Duft unserer Lieder und Gebete, den Wohlgeruch herzlicher Gemeinschaft, das Aroma unseres Glaubens, Gott zur Ehre und dem Menschen zur Stärkung. Damit der Duft des Lebens sich ausbreitet, auch dort, wo Leiden, Tod und Verderben herrschen. Denn Jesus ist auferstanden. Er ist der Gesalbte, der König der Welt für alle Zeit. Amen.